Guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr hattet eine einigermaßen erträgliche Anreise trotz des warmen Wetters. Wir freuen uns, euch heute Abend hier im C4 begrüßen zu dürfen. Und vor allem freuen wir uns, Dr. Michael.
Sag nur Michael.
Michael hier begrüßen zu dürfen. Er ist Anwalt und Verfechter freier Software und wird uns heute über Lizenzen freier Software erzählen.
Ja, wie gesagt, ich finde es nett, heute Abend mal wieder im C4 zu sein. Hab mich auch schon eine Woche drauf gefreut, dass ich mal wieder hier vorbeischaue. Ein bisschen was zu meiner Person. Ich habe tatsächlich hier an der Uni studiert in Köln als Düsseldorfer, aber war natürlich Heimschläfer. Ne? Danach Referendariat allerdings im eher nördlichen Teil des Rheinlandes und dann so die übliche Laufbahn eines Juristen, zweite juristische Staatsprüfung. Danach durfte man sich als Rechtsanwalt zulassen, habe dann nochmal eine Promotion nachgezogen, auch hier an der JUFAC in Köln und bin, nachdem ich zunächst als angestellter Anwalt gearbeitet habe, tatsächlich seit März 1999 selbstständig. Zu der Zeit haben wir uns ja langsam auch mit freier Software beschäftigt und dann kam man so in die Community und dann macht man hier mit und da mit. Also ich mache im Legal Network der FSFE mit. Bin Mitglied im PMC, so nennt sich das Projekt Management Committee von Apache Open Office. Und außerdem hat man mich, als man einen neuen Verein gründen wollte, nämlich die Freien Softwarefreunde, auserkoren, doch den Vorsitzenden zu machen, weil dann muss man ja mit dem Finanzamt korrespondieren und mit dem Gericht und so weiter und so fort, bis das mal alles ordentlich eingetragen ist und die Gemeinnützigkeit erreicht worden ist. Und da hat man gedacht, das macht ein Jurist wohl am besten. Ja, gut. Ich habe mich auch noch mal wieder wählen lassen. Mal gucken, wie lange ich das mache. Der Verein Freie Softwarefreunde ist ein Verein, der hier auch im Rheinland ansässig ist, in Düsseldorf. Und da haben wir eine Geschäftsstelle, aber wir versuchen auch, woanders aktiv zu werden. Wir haben Mitglieder in, muss man sagen, ganz Zentraleuropa. Zum Beispiel welche in Wien, in Zürich, im Saarland. Also nicht nur auf den Düsseldorfer Raum kapriziert, aber da liegt ein gewisser Schwerpunkt. Und wir haben eben auch Mitglieder hier in Köln. Ja. Bei so einem Vortrag erzählt man ja erst, was man erzählen wird. Dann erzählt man das, was man erzählen will. Und zum Schluss fasst man alles zusammen und erzählt, was man erzählt hat. Und das ist hier so die Übersicht, was ich so erzählen will. Ich werde ein bisschen dazu erklären, was Lizenzen sind und wozu man die braucht. Werde mich dann auf freie Lizenzen für Software kaprizieren und werde dann mal schauen, dass ich auch Hinweise für Projekte und deren Mitglieder geben kann, worauf man so achten sollte, wenn man eine Lizenz auswählt und dergleichen. Naja, Software und andere Werke sind vom Urheberrecht geschützt, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch sicherlich. Und ohne Lizenz hat der Anwender eben keine Rechtssicherheit. Ne? Es sei denn, er ist sowieso der Meinung, legal, illegal, scheißegal. Aber wie gesagt, die Lizenz gibt ihm das Recht, dann die Software zu nutzen und die Lizenz umschreibt dann auch, wie er die Software nutzen darf. Und nach deutschem Recht oder nach deutscher Rechtsauffassung ist so eine Lizenz ein Vertrag, wie beispielsweise ein Kaufvertrag oder ein Mietvertrag oder irgendein anderer Vertrag. Das Ganze ist im Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte geregelt und da wird man feststellen, Computerprogramme sind dort nach § 2 dieses Gesetzes Sprachwerke. Ich sage dann immer den Programmierern, na, ihr könnt euch sozusagen als Geistesverwandte von Goethe und Schiller fühlen. Na, ihr macht, wenn ihr codet, Sprachwerke. Wenn man Urheber eines solchen Werkes ist, also beispielsweise eines Computerprogramms, dann kann man eben anderen das Recht einräumen, das Werk zu nutzen. Und da gibt es im Prinzip zwei Sorten, nämlich ein einfaches Nutzungsrecht, also du darfst das nutzen und ganz viele andere eben auch. Oder ein ausschließliches Nutzungsrecht, du darfst das ausschließlich nutzen und du kannst eben allen anderen verwehren, dass die es ebenfalls nutzen. Soweit auch noch verständlich, und man kann es natürlich auch räumlich, zeitlich und inhaltlich beschränken. Also du darfst das für 2 Jahre nutzen oder du darfst das nutzen, aber bitte nur in Deutschland oder was auch immer. Wobei dieses Einräumung von Nutzungsrechten bezieht sich natürlich nicht nur auf Computerprogramme, sondern beispielsweise auch Musik. Und da spielt das ja noch eine größere Rolle. Und bei Videos und so weiter und so fort spielt das erst recht eine Rolle. Die heißen übrigens nicht im Urheberrecht natürlich nicht so, sondern Filme. Das Problem ist, und da kommen wir schon so langsam in Richtung freie Software, dass man auch nicht ohne weiteres ein urheberrechtliches geschütztes Werk bearbeiten darf, es nicht umgestalten darf, sondern eben nur mit Einwilligung des Urhebers. Und das bezieht sich auch grundsätzlich auf Datenbankwerke, was natürlich bei Software auch immer eine Rolle spielt. Wobei ein Datenbankwerk wirklich tatsächlich die Daten sind, also die Daten als zusammenfassendes, nicht etwa das Datenbankmanagementsystem. Das wäre dann wieder ganz normale Software. Der Anwender braucht Rechtssicherheit. Das heißt, er braucht nämlich die Erlaubnis, das Werk zu nutzen, es möglicherweise auch umgestalten zu dürfen, bearbeiten zu dürfen. Und ohne diese Erlaubnis, wenn er die nicht hat, wäre ihm das von Gesetzes wegen eben halt verboten. Und diese Erlaubnis muss er sich dann eben beim Urheber einholen oder bei Computerprogrammen beim Arbeitgeber des Urhebers. Weil für Computerprogramme gibt es Sonderregeln. Das, was macht die wirtschaftlichen Rechte an einem Computerprogramm, erwirbt im Zweifelsfall der sozusagen die als Arbeitgeber die Produktion dieser Software in Auftrag gegeben hat. Der Entwickler will möglicherweise aber auch nicht alles aus der Hand geben, sondern ein bisschen was sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen, den Daumen drauf haben. Und da spielt das Thema Copyleft eine Rolle, zu dem wir aber auch noch kommen werden. Das Problem ist, das Urhebergesetz war sozusagen zunächst einmal nicht auf freie Software ausgelegt. Und dann hat man festgestellt, gewisse Regelungen im Urhebergesetz müssen tatsächlich angepasst werden, damit das Ganze funktioniert. Zum Beispiel normalerweise, wenn ein Urheber ein Nutzungsrecht vergibt, hat er ein Anrecht auf eine angemessene Vergütung. Das ist sozusagen das soziale Salböl im Urheberrechtsgesetz. Weil hier in Deutschland ist es nicht möglich, dass man sozusagen das Urheberrecht, ich sag mal, für ein Appel und ein Ei oder für ein Linsengericht aus der Hand geben kann oder muss, sondern hier hat man eben Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Das hat man dann aber etwas aufgelockert, nämlich dann, wenn der Urheber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumt, dann gilt das mit der angemessenen Vergütung nicht. Sonst müsste ja sozusagen der Herr Torvalds hier ständig mit dem Hut rumgehen. Es ist übrigens dann auch noch in anderen Klauseln angepasst worden. Also im Urheberrecht findet man dieses mit dem einfachen Nutzungsrecht für jedermann, findet man an verschiedenen Stellen, wo man es eben für notwendig angesehen hat, das auf die Rechtswirklichkeit freier Software, das Urheberrechtsgesetz anzuerkennen. Man kann also auch umgekehrt sagen, freie Software ist vom deutschen Gesetzgeber anerkannt. Das einzige Problem ist, wenn ich sage, ja, so eine Urheberlizenz, so eine Softwarelizenz, das ist ein Vertrag, dann sagt sich jeder, oha. Dann muss ich also mit allen Kernel-Entwicklern jetzt sozusagen einen Vertrag abschließen, damit ich den Linux-Kernel benutzen kann. Viele kenne ich gar nicht. Bei manchen weiß man auch nicht mehr, wo die abgeblieben sind. Wäre also ein bisschen schwierig, die alle persönlich zu treffen oder sich mit denen irgendwie zu korrespondieren, um dort tatsächlich einen Vertrag in der bisher so gewöhnlichen, üblichen Form abzuschließen. Allerdings hat schon im Jahre 1800 Tobak der Gesetzgeber dafür Vorsorge getroffen. Das war noch der Reichsgesetzgeber. Das BGB ist am 01.01.1900 bekanntlich in Kraft getreten. Und da hat der Gesetzgeber so eine schöne Klausel gemacht, dass man nicht unbedingt seine Annahmeerklärung oder die eigene Annahmeerklärung nicht unbedingt dem Antragenden zugehen muss. Das heißt, man kann auch einen Lizenzvertrag über den Linux-Kernel dergestalt abschließen, dass man ihn schlicht und einfach nutzt und sich vielleicht vorher die Lizenz durchgelesen hat. Denn wenn so eine Erklärung nicht zu erwarten ist oder der Antragende darauf verzichtet hat, dann braucht die ihm nicht zugehen. Wäre ja auch blöd, wenn dem, ich sag mal, jetzt nicht dem Herrn Torvalds, aber zum Beispiel dem Richard Stallman so jeden Tag 20.000 Briefchen ins Haus flattern wollen. Ja, ja, ich nehme deinen GCC und Emacs benutze ich auch, ne, und dann alle, ne, und das bei jeder neuen Version dann auch direkt hinterher. Wäre ein bisschen unpraktisch, aber wie gesagt, da hat der Gesetzgeber in der Weisheit bereits schon im 19. Jahrhundert Vorsorge getroffen. Was? Nein, Bismarck war es nicht, aber es war die BGB-Kommission, das ist eine lustige Geschichte. Ja, jetzt kommen wir zu freier Software. Bisher galt das für alle Software, im Prinzip auch für die meisten anderen urheberrechtlich geschützten Werke. Und jetzt kommen wir zu freier Software. Ja, was ist denn freie Software? Und als ordentlicher Mensch versucht man dann erstmal eine Definition und die habe ich dann auch versucht. Software wird frei genannt, wenn sie unter einer Lizenz verbreitet wird, die bestimmten Anforderungen genügt. Das hat erstens Konsequenzen und zweitens müssen wir uns natürlich gleich mit den Anforderungen mal befassen. Die Konsequenz ist, dass die Lizenz entscheidet, ob ein Programm freie Software ist und nichts anderes. Das heißt, freie Software ist eigentlich ein juristischer Begriff. Das hören die zwar viele nicht gern, aber meiner Ansicht nach stimmt das. Und insbesondere ist Freiheit, die nämlich durch diese Anforderung geschützt wird, eine rechtliche Qualität von Software, keine tatsächliche Qualität von Software. Freie Software ist nicht technisch gesehen nicht unbedingt besser oder schlechter als andere Software, also als proprietäre Software, aber sie hat eine andere rechtliche Qualität. Somit kann man sagen, freie Software ist eben kein Produkt oder irgendeine Produktgruppe, sondern beschreibt eine rechtliche Eigenschaft. Das wiederum ist sehr interessant, zum Beispiel bei Ausschreibungen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte diese rechtliche Eigenschaft haben, dann kann ein Hersteller mit seiner schönsten proprietären Software ankommen, die für den allerbilligsten Preis anbieten. Er kann die Ausschreibungsbedingungen damit nicht erfüllen. Gab es übrigens dann tatsächlich eine Entscheidung aus Italien, und zwar von dem dortigen Verfassungsgericht sozusagen darüber, dass eben man auch diese rechtliche Qualität in einer Ausschreibung verlangen kann. Die Freiheit hängt auch nicht wieder von irgendeinem Entwicklungsmodell zusammen, ob das jetzt nun, was weiß ich, innerhalb einer großen Firma hierarchisch entwickelt wird, innerhalb irgendeiner Entwicklungsgemeinschaft nach dem sogenannten Bazar-Modell entwickelt wird oder ob da einer einsam in seinem Keller sitzt und codet, spielt für die Frage, ob es was dann am Ende freie Software ist, keine Rolle. Und erst recht nicht die rechtliche Verfasstheit eben dieser Entwicklergemeinschaft. Man muss da nämlich unterscheiden, nämlich einmal zwischen dem sogenannten Lizenzmodell, und darüber reden wir, welche Rechte, Freiheiten hat der Lizenznehmer? Oder davon abweichend, dem Entwicklungsmodell, wie wird programmiert? Wobei natürlich freie Software eben auch ein Bazar-Modell ermöglicht. Nicht? Also durch die Freiheiten, die da gewährt werden, ist es möglich, freie Software auch in einer, was weiß ich, in Anführungszeichen freien Entwicklergemeinschaft als lockerer Haufen zusammen zu entwickeln. Und das Geschäftsmodell, das spielt bei natürlich auch eine große Rolle, nämlich womit wird Geld verdient. Auch da gibt es Möglichkeiten, mit freier Software Geld zu verdienen. Es ist also nicht etwas, nur was für Hobbyisten oder sogar ein altruistischer Hobbyisten, die unten im Keller die Menschheit durch ihre Software retten wollen, sondern man kann Geld verdienen mit Medien. Das hat sogar ein Richard Stallman gemacht im Anfang. Der hat einfach gesagt, okay, ich kopiere dir das auf ein Bändchen und verschicke das an dich, aber bitteschön, hätte ich gerne Summe X Dollar. Man kann Geld verdienen, wenn man ein guter Entwickler ist, auch durch Auftragsentwicklungen, auch Anpassungen anderer freier Software. Man kann sogar, einem Kunden, der Software entwickelt haben möchte, sogar aus bestimmten Gründen dazu raten, dass er darauf besteht, dass die ihm unter den entsprechenden freien Bedingungen überlassen wird. Man kann natürlich auch Geld verdienen mit Installationen und Support. Man kann auch Geld dadurch verdienen, dass man Software mit Hardware bündelt und das dann insgesamt sozusagen an den Kunden bringt. Es gibt die Möglichkeit, Schulungen und Lehrmaterialien anzubieten. Es gibt die Möglichkeit, Zertifizierungen anzubieten. Zum Beispiel Red Hat macht da auch mit Zertifizierungen ein bisschen Geld. Wird wahrscheinlich nicht allzu wild sein, aber immerhin bringt das auch was denen in die Kasse. Und was für, sagen wir mal, Unternehmen interessant ist, dass man eben, wenn man sich auf freie Software einlässt, möglicherweise auch Synergien bündeln kann. Man kann mit seinem Konkurrenten zusammen Software entwickeln, die eben in dieser Branche gebraucht wird. Und dann ist geteilte Kosten sind eben halbe Kosten. Was ist freie Software? Ja? Was sind diese Anforderungen? Was sind diese Freiheiten? Ja, leider ist das alles nicht ganz so simpel. Es gibt da die FSF-Kriterien, also die von der Free Software Foundation. Es gibt dann eine OSI-Definition, also die von der Open Source Initiative. Und noch älter als die OSI-Definition, nicht ganz so alt wie die FSF-Kriterien, sind die Debian Free Software Guidelines, die mir persönlich sehr sympathisch sind, muss ich sagen. Aber auch die vier Freiheiten sind ein gutes Mittel, um den Leuten zu erklären, worum es geht. Ja? Ah ja. Geld spielt übrigens keine Rolle. Es kommt nicht darauf an, ob man mit freier Software Geld verdient. Es kommt auch nicht darauf, selbst wenn man Software verschenkt, muss das nicht unbedingt freie Software sein, weil sie diesen Anforderungen nicht genügt. Also Geld spielt keine Rolle. Kann man alles nachlesen, ne, bei der Philosophie, wo es ums Verkaufen geht. Ja, was ist die FSF? Weiß das hier jemand nicht? Okay. Die wurde bereits schon 1985 durch Richard Stallman halt gegründet. Der Zweck ist die Förderung freier Software und es ist eine gemeinnützige Organisation in den USA und es ist die ältere Schwester der FSFE, deren T-Shirt du ja da so schön trägst. Die vier Freiheiten, da kann man englische Begriffe wählen, Use, Study, Share, Improve oder zum Beispiel deutsche Begriffe, dann mit einem Anfangsreim, ne? Verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern, das kann man sich gut merken. Und als guter alter Hacker fängt man natürlich mit der Freiheit 0 an, weil wenn man irgendwas zählt, fängt man immer mit 0 an, nicht mit 1. Also sagen wir mal, basale Freiheit ist das Programm für jeden Zweck benutzen zu dürfen. Das ist bei proprietärer Software in der Regel anders. Also bei freier Software ist es egal, auf wie viel Kernen du das benutzt, auf wie viel Rechnern du das benutzt und auch wozu du das nutzt. Das ist aber dann auch so eine Freiheit, wo wir oft diskutieren müssen. als Propagandisten freier Software, wenn nämlich sagen, ja, aber ich möchte nicht, dass meine Software zu militärischen Zwecken benutzt wird oder für Tierversuche oder sonst was. Und dann müssen wir den Leuten sagen, tut uns leid, das kannst du ja gerne in deine Lizenz reinschreiben, aber dann ist es keine freie Lizenz mehr. Oder keine lizenzfreie Software mehr. Dann gibt es da die Freiheit zu verstehen, wie das Programm funktioniert und wie man es für seine Ansprüche anpassen kann. Dafür sollte man in der Regel den Zugang zum Quellcode haben. Es gibt allerdings auch Software, da gibt es keinen Quellcode. Wer gerne Assembler oder direkt 0101 programmiert, darf das auch unter eine freie Lizenz stellen, kann natürlich dann keinen Zugang zum Quellcode gewähren, weil es keinen gibt. Aber diese Freiheit ist natürlich auch heute interessant und relevant geworden, wo es nämlich um die Frage geht, macht die Software das, was sie soll? Macht sie nur das, was sie soll? Oder macht sie noch andere Dinge, die der Anwender vielleicht nicht will? All das kann er eben studieren oder auch, wenn er es selbst nicht kann, weil er so ein Quellcode nicht, zu lesen ist nicht unbedingt eine leichte Lektüre, auch durch einen Fachmann prüfen lassen, wenn er sicher gehen will. Die Freiheit, Kopien weiter zu verbreiten, ist auch eine schöne Freiheit. Ne? Dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Und die Freiheit, das Programm zu verbessern und Verbesserungen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, ne, damit die ganze Gemeinschaft davon profitieren kann. Aber einfach die Möglichkeit zu haben, ich passe das Programm auf meine Bedürfnisse an, ist auch schon mal eine Freiheit. Selbst wenn ich der Meinung bin, dass meine Verbesserungen kein Mensch interessiert, habe ich jedenfalls diese Freiheit. Und wenn ich eben sage, okay, das ist ein tolles Feature, was ich hier eingebaut habe, dann habe ich eben auch die Freiheit, das genauso weiter zu verbreiten. Wenn man das Programm verbessern will, muss man natürlich auch den Zugang zum Quellcode haben. Ja, jetzt kommen wir zur Open Source Initiative. Ja, das ist eine Organisation, die sich um die Förderung von Open Source Software widmet. Die wurde dann 1998 gegründet, unter anderem durch den bekannten John Maddock Hall. Wer mal auf der FrostCon, öfters auf der FrostCon war, wird ihn vielleicht schon mal live gesehen haben. Da war ein gewisser Eric S. Raymond dabei, das ist der mit der Kathedrale und dem Bazar. Und dann war da auch noch Boris Perrans, ein ehemaliger DPL dabei. Aber der fand das dann mit dieser OSI dann also als Konkurrenzveranstaltung zur Free Software Foundation auch nicht so toll. Ihr könnt ja alle lesen, ne? Es ging um das unangenehme Thema Freiheit, ne? so Schlüpse, ne? Wenn man mit denen mit Freiheit kommt, ne? Dann ne? Sagen die, komm, Jung, ne? Sondern da kann man vielleicht von Open Source und tralala reden und von den praktischen Eigenheiten und dass das eben ganz toll ist und so. Und der Begriff Open Source, wenn er sich nur tatsächlich auf die Quelloffenheit des Quellcodes beziehen würde, wäre in der Tat missverständlich. Ich kann auch den Quellcode offenlegen, wenn ich aber dessen Veränderung oder Verbreitung verbiete, ist es trotzdem proprietäre Software. Im Prinzip sind, so wie die OSI das versteht, Open Source Software und freie Software synonyme Begriffe, also Begriffe, die dasselbe sagen. Aber sie haben eben eine unterschiedliche Konnotation, wie man das nennt, nämlich es ist so ein bisschen so ein anderes Geschmäckle, wie man, ich glaube, in Schwaben sagt. Ne? Wenn man von Open Source Software spricht, dann hat das eben so ein gewisses Geschmäckle. Und wenn man von freier Software redet, outet man sich da auch in einer gewissen Weise. Hinzu kommt noch, dass bei der Open Source Software oftmals so der auf diesen Entwicklungsprozess Bazar abgestellt wird. Aber wie ich ja oben ausgeführt habe, ist das für die Frage, ist jetzt irgendwas eine freie Lizenz, ist irgendwas eine lizenzfreie Software eigentlich nicht wesentlich. Während freie Software vor allen Dingen die Interessen der Anwender von Software eben in den Mittelpunkt stellt. Die OSI-Definition habe ich jetzt mal an die Wand geworfen, auch damit sie in den Folien sind. Ich muss sagen, ist nicht ganz so wesentlich. Die deutsche Übersetzung von dem Herrn Ronneburg, die ist leider auch nicht mehr zugänglich im Netz. Jedenfalls habe ich sie zum Schluss nicht mehr gefunden. Die Open Source Definition stammt von Bruce Perens. Der war nämlich Projektleiter bei Debian. Der kannte die Debian Free Software Guidelines so ziemlich, ich sag mal in Anführungszeichen, auswendig, von vorne bis hinten. Und der hat gesagt, ja okay, dann nehmen wir das, nehmen alles, was so irgendwie Debian-spezifisch ist, da raus und tauschen dann auch noch Free Software, ne, gegen Open Source Software aus, und dann haben wir dann schon mal eine Grundlage dafür, für so eine Definition. Und deshalb spreche ich auch lieber über die Debian Free Software Guidelines als über diese OSI-Richtlinien. Die haben allerdings eine gewisse Bedeutung, denn die OSI vergibt ein Zertifikat für Lizenzen. Das heißt nicht für die Software, ob die irgendwie gut ist oder schlecht ist, sondern ob die Lizenz, eine bestimmte Lizenz, zum Beispiel die GPL, kriegt ein Zertifikat von der OSI, das ist Open Source, eine Open Source Software Lizenz in unserem Sinne. Und die Lizenzen, die dürfen dann im Titel so Open Source tragen. Da gibt es dann übrigens auch eine Liste, was die alles so bisher lizenziert haben. Kann man also nachgucken, falls man mal gucken will, ob irgendeine Lizenz eine lizenzfreie Software ist. Dann gibt es eben die Debian Free Software Guidelines. 1993 wurde das Debian-Projekt gegründet. Ian Murdoch ist leider verstorben. Heute arbeiten da so Daumen 1000 Personen mit. Meist, eigentlich sind es mehr. Also es gibt ungefähr 1000 Debian-Developer. Das sind sozusagen die Vollmitglieder in dem Projekt. Und es gibt noch einen ganzen Haufen Maintainer. Also wenn man so den ganzen Haufen betrachtet, der da so zusammenkommt, könnten dazu um die 3000 Leute dann sein. Aber eben ungefähr 1000 Developer, mal mehr, mal ein bisschen weniger. Debian bringt nicht nur GNU Linux raus, nennt es aber auch dann so, sondern beispielsweise auch macht was in GNU Herd oder in GNU K-FreeBSD. Und möchte eigentlich sozusagen, Debian strebt so an, auf allem zu laufen. Ich sag mal, was Einsen und Nullen unterscheiden kann, was natürlich insofern Quatsch ist. 32 Bit sollten schon sein. Die hat eben, das Debian-Projekt hat sich eben eine Verfassung gegeben. Das ist der sogenannte Debian-Gesellschaftsvertrag. Und versuchen da eine demokratische Organisationsstruktur mit tatsächlich regelmäßigen Werken drin zu beschreiben, was auch tatsächlich gelebt wird. Es wird regelmäßig gewählt. Und ein Teil dieses Gesellschaftsvertrages sind eben die Debian Free Software Guidelines. Und dann hat man den Gesellschaftsvertrag tatsächlich mal auch angepasst und hat gesagt, alle Komponenten des Debian-Systems in Main, also in diesem Hauptzweig, die haben außerdem noch Contrib und Non-Free, die müssen frei sein, alle Komponenten. Das bedeutet, die mussten zum Beispiel ihren Swirl freigeben. Das heißt, ihr dürft den Swirl abändern, wenn ihr lustig seid. Beispielsweise so ein kleines Kreuzchen drunter machen, wenn ihr so in die Richtung Debian Women geht. Oder ihr könnt den auch blau oder grün anmalen. Normalerweise ist er rot. Oder auch Sonstiges damit gestalten, weil der Swirl selbst ist frei. Nicht frei ist der Swirl zusammen mit der Flasche, aber das ist dann eben auch, das ist auch nichts, was sozusagen in Debian Main drin ist. Was der Gag bei der Geschichte ist, wenn du eine Dokumentation hast, von der Teile als unabänderlich erklärt worden sind, dann kann die nicht nach Debian Main, sondern kommt nach Non-Free. Was wiederum bedeutet, dass sehr viel Dokumentation von Richard Stallman, beispielsweise zum GCC oder zur GNU Compiler Collection und den ganzen Kram, auch zu Emacs, bei Debian in Non-Free ist, weil Richard hat gesagt, den und den und den Teil darfst du nicht ändern. Und dann haben die Debianer gesagt, tut uns leid, ab nach Non-Free. Die RSF und Richards Jünger werfen dann den Debianern immer vor, ja, ihr bewerbt ja auch noch Non-Free. Wobei die Debianer dann cool erwidern können, ja, was sollen wir sonst machen? Wir müssen doch auf Richards Dokumentation hinweisen, ne, wo er die findet. Jetzt ist die Frage, was ärgert die eigentlich mehr, dass seine Dokumentation in Non-Free ist oder dass die Non-Free bewerben? denn Richard hat, was, sagen wir mal, Werke außerhalb von der reinen Software angeht, eine etwas, wie soll ich sagen, liberalere, ja, vielleicht. Also jedenfalls eine etwas andere Auffassung, wo man die dann hintun kann. Also bei Debian, was bei Debian ist in Main, ist frei. Mit diesen Freiheiten. Diese Debian Free Software Guidelines sind eigentlich so recht praktisch geschrieben, denn die sollten eigentlich den Debian Developern oder den Debian Maintainern in die Lage versetzen, bei so einer Lizenz so Checks zu machen. Wie ist das eine freie Lizenz oder ist das keine freie Lizenz? Man kann allerdings, wie gesagt, diese Debian Free Software Guidelines dann aber auch auf die vier Freiheiten mappen. Das habe ich da mal versucht. Man sieht da zum Beispiel die unbeschränkte Weitergabe. Das ist die Freiheit Nummer 2 oben in unseren Links. Wie gesagt, wir fangen ja mit 0 an zu zählen. Und bei dem Quellcode da und die Weitergabe, da spielen die eine und die andere Freiheit eine Rolle. Gleiches gilt dann für weiterführende Arbeiten und dergleichen und so fort. Integrität ist, also wie gesagt, die sind sehr praktisch, das kann man sich, damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten und das machen und die haben insgesamt 9. Oh, da sehe ich, da ist ein Komma statt eines Punktes. Okay, muss ich nächstes Mal berichtigen. OSI hat dann 10, OSI hat dann noch sowas mit Technologie-Neutralität eingebaut. Die 10. Nummer sind bestimmte Beispiellizenzen, die da in einer eben in einer Liste aufgeführt sind. Es gibt dann so, die Debianer machen sich ja weiter Gedanken. Es gibt dann so Überlegungen, da gibt es eine Mailingliste Debian Legal, die befasst sich. Da befassen sich Debian-Entwickler, also normalerweise also technische Leute, mit rechtlichen Überlegungen. Und da gibt es zum Beispiel eine Überlegung, ja, was ist denn, wenn der Urheber sagt, ist mir doch alles scheißegal. Dann haben die Debianer gesagt, nee, du musst schon schreiben, was du willst. Du musst tatsächlich einen Lizenzvertrag antragen, also abschließen wollen. Denn ansonsten, wenn du nicht vertraglich gebunden bist, kann jeder Rechtsnachfolger oder du dir auch selbst überlegen, nee, ab heute nicht mehr. Das nennt sich dann Tentacles of Evil Test. Ich finde also diese Bezeichnungen auch sehr hübsch. Dann ging es um die Frage, ja, viele, die Software schreiben, haben ein Interesse daran. Sie sagen ja, okay, kannst du ändern, ist okay, aber teil mir doch mal mit, was du da geändert hast, würde mich ja mal interessieren. Vielleicht hast du ja einen Fehler gemacht oder ein tolles Feature eingebaut, das würde ich dann auch gerne weiter verbreiten. Haben die auch gesagt, nee, das reicht uns nicht von der Freiheit her, weil wenn dann einer mit einem solarbetriebenen Notebook auf einer einsamen Insel sitzt, dann kann er die Bedingungen nicht erfüllen, dürfte dann also die Software gar nicht nutzen oder jedenfalls dürfte er sie nicht verändern und hätte dann diese Freiheit eben nicht, die ihm zustehen muss. Das nennt sich dann der Desert Island Test. Und dann hat man aber dann auch nochmal überlegt, ja, was ist überhaupt, wenn eine Kontaktaufnahme verlangt wird? Also beispielsweise eine Registrierung oder dergleichen. Und dann hat man auch gesagt, nee, darf nicht verlangt werden, weil angenommen, du bist politisch Verfolgter in irgendeinem Land, dann könntest du möglicherweise freie Software wegen dieser Klausel nicht nutzen, weil sonst die Behörden auf dich aufmerksam würden und du Schere reinkriegst. Politisch Verfolgte könnten dadurch benachteiligt werden und das nennt sich der sogenannte Dissident-Test. Ursprünglich hieß der wohl mal Chinese Dissident Test, aber nun ja, kann man alles, wie gesagt, nachlesen. Ja, wenn man so fragt, welche Lizenzen gibt es, dann gerät man in einen Zoo mit wunderlichen Tierchen. Da gibt es ein Institut für Rechtsfragen der freien und Open Source Software, das ist allerdings ein virtuelles Institut. Da gibt es tatsächlich Menschen. Aber eigentlich ist das, wenn man so will, vor allen Dingen eine Webseite. Nämlich efrost.de. So nach außen hin. Also die haben kein Institutsgebäude und ne, keine Seminarräume und dergleichen, sondern die arbeiten im Netz. Und die haben immerhin 155 Lizenzen gezählt. Eins sage ich euch ganz von vornherein, das ist zu viel. Und bitte, wenn er eins von dem heutigen Abend mitnimmt, dann vielleicht dieses. Bitte keine neuen Lizenzen erfinden. Und wenn sie noch so schön ist, schreibt die tollste Software. Ja, bitte. Aber bitte nicht, kommt nicht auf die Idee, ich erfinde jetzt noch eine Lizenz. Nein, auf keinen Fall. Ende, aus. Weil das ist ein echtes, im Moment ein echtes Problem und ein echtes Hindernis bei dem Fortschritt freier Software. Das muss man einfach sagen. Es ist ein Wahnsinn. Und ich werde euch auch gleich sagen, warum. Aber erstmal wollen wir mal gucken. Also man kann die so ein bisschen kategorisieren und dann wäre zum Beispiel Copyleft vielleicht so ein Begriff, anhand derer man die so in Schubladen tun kann. Copyleft besagt eben, dass sämtliche Änderungen und Weiterentwicklung einer freien Software nur unter der gleichen Lizenz als freie Software weitergegeben dürfen. Das heißt, was einmal frei ist, bleibt auch, wenn es verändert wird, frei. Und dann gibt es eben Lizenzen, die sagen, basta, das ist es. Und davon erlauben wir keine Abweichung, das nennt sich sogenanntes starkes Copyleft. Und es gibt, die sagen, ja, aber unter bestimmten Umständen darfst du ja doch und so weiter. Das ist dann eher ein schwaches Copyleft. Und dann gibt es noch Lizenzen, die sagen, mit Copyleft haben wir nichts am Hut. Die Anhänger dieser Lizenzen sagen immer, das ist die absolute Freiheit. Das heißt, du darfst auch freie Software nehmen und proprietär weiterverbreiten. Ja. Also Lizenzen ohne Copyleft-Effekt. Davon gibt es immerhin 40 BSD-artige und 25 sonstige. Eine Lizenz ohne Copyleft ist beispielsweise auch die Apache License. Ne, weil veränderte Versionen der Software kann man unter beliebigen Lizenzbedingungen weiterverbreiten, also auch als in proprietäre Software überführen oder zu einem proprietären Gesamtwerk zusammenmischen. Solange die einzelnen Bestandteile noch frei bleiben, ist das in Ordnung. Klassisches Fall ist ein Apple, da gibt es einen freien Mach-Kernel, da gibt es ein freies BSD, da gibt es, Darwin ist glaube ich auch noch frei und alles, was so darüber, an Schichten darüber liegt, insbesondere das, was man sieht und was das Apple Look and Feel macht, ist natürlich proprietär. Dann gibt es eben Lizenzen mit strengem Copyleft-Effekt. Das ist aber eben nicht nur die GPL und GPL-artige Lizenzen, sondern es gibt auch noch andere. Dass eine Lizenz einen Copyleft-Effekt hat, bedeutet nicht unbedingt, dass sie GPL-kompatibel ist, wie man so das sagt. Ne? Sondern das muss dann im Einzelfall tatsächlich geprüft werden. Und es gibt auch eine Liste GPL-kompatibler Lizenzen, nämlich von FSF rausgegeben. Da muss man also immer schön gucken. Ne? Das bedeutet aber grundsätzlich Weiterverbreitung nur unter der Ursprunglizenz. Nicht? Also einmal GPL-v3, immer GPL-v3. Wobei es dann natürlich auch die Möglichkeit gibt zu sagen GPL-v3 plus, also or any later version. Ist das soweit klar oder muss ich das erläutern, was das bedeutet. Also wenn es eine GPLv4 gäbe, kannst du dir aussuchen, ob du die GPLv3, unter der das ursprünglich mal gesetzt worden ist, oder bei dieser Any Later Version Klausel, kannst du dann sagen, okay, GPLv4 nehme ich jetzt oder GPLv5, GPLv6. Gibt's aber bisher nur bis 3. Wobei man noch dazu hin sagen muss, und das macht das Ganze richtig interessant, die GPLv2 und die GPLv3 sind untereinander inkompatibel. Und dann gibt es welche mit beschränktem Copyleft-Effekt. Auch davon gibt es dann 15 MPL. Also das ist die MPL ist so viel, ich weiß, die Mozilla License und noch 14 sonstige. Unter anderem dann auch die bekannte LGPL. Dann können Modifikationen beispielsweise in eigenen Dateien realisiert werden. Und dann können diese Dateien eben auch unter proprietären Bedingungen weiterverbreitet werden. Das geht so weit, dass zum Beispiel MPL sagt, ja, Hauptsache du kannst das irgendwie den Quellcode in irgendeine eigene Datei packen und sei es nur eine Patch-Datei, reicht uns. Dann ist der Patch proprietär und die ursprüngliche Datei unter einer freien Lizenz. Aber was dann da sozusagen zusammen kompiliert wird, interessiert uns nicht. Dann hat die IFROS dann noch sowas gefunden wie mit Wahlmöglichkeiten und mit Sonderrechten. Alles sehr schön, alles sehr kompliziert, alles praktisch nicht so bedeutsam. Auf jeden Fall zeigt das, der Zoo ist endlos groß. Und ich sage euch auch warum. Wenn wir nämlich zum Thema Compliance kommen. Jetzt sind wir bei dem abschließenden Teil dieses Vortrages, muss man sagen. Ihr habt es gleich geschafft. Wird ja auch langsam warm hier drin in dem Raum. Wenn ihr in einem Projekt seid und ihr wollt zusammen mit anderen oder meinetwegen auch alleine freie Software schaffen, dann müsst ihr euch ja überlegen, ne? Wir kennen ja noch den Tentacles of Evil Test. Unter welche Lizenz stelle ich das? Ne? Unter irgendeine Lizenz muss ich es ja stellen, sonst ist es keine freie Software. Jedenfalls nach Debian-Verständnis nicht. Und dann ist die Frage der Wahl, wie wähle ich eine geeignete Lizenz? Dann ist aber auch die Frage der Compliance, denn keiner fängt ja an sozusagen bei Null an, sondern er wird möglicherweise Bibliotheken verwenden oder andere Software oder Teile von einer anderen Software und sich dann überlegen, kann ich die überhaupt mit dem, was ich mache, kombinieren und unter welcher Lizenz muss ich dann das Gesamtwerk stellen. Und dann gibt es noch das Thema Urheberrechtszusammenführung, das hört sich auch etwas merkwürdig an, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, wird oft zu spät bedacht und dann ist es eben zu spät. Und deshalb spreche ich es hier an, weil ich das den Leuten, wenn sie so ein Projekt gründen, eigentlich schon ans Herz legen möchte, sowas zu machen. Da muss man sich überlegen, wenn man eine geeignete Lizenz auswählen will und dann auch compliant sein will, wie man so schön sagt, ja, welche fremde freie Software soll verwendet werden, unter welchen Lizenzen steht die, wie soll die verwendet werden, diese Software. Ne, da spielt es eine Rolle, ob ich zum Beispiel nur eine API von dieser Software anspreche oder ob ich die linke oder dergleichen. Und je nach den Ergebnissen dieser Punkte kann eben diese Lizenzwahl schon mal eingeschränkt sein, ne? Weil dann kann ich mir nicht mehr alle aussuchen. Von den möglichen Lizenzen kann ich dann mir eine geeignete aussuchen. Also ne, kann ich mir sagen, die sozusagen mir am besten passt. Allerdings würde ich vorschlagen, ne, wegen des ganzen Zoos, bitte wählt eine etablierte, eine weit verbreitete Lizenz aus. Dann macht ihr euren Nachfolgern, die vielleicht eure Software verwenden wollen, diese ganze Prüfung auch ein bisschen einfacher. Als wenn die sich mit irgendeiner exotischen Lizenz auseinandersetzen, von denen sie noch nie was gehört haben und diese erstmal lesen müssen und dann verstehen müssen. Also dann lieber eine nehmen, die weit verbreitet ist und die wohl eingeführt ist, als dass man irgendeine Lizenz nimmt, die irgendwas hat, was einem so ganz toll sympathisch erscheint. Bei der Wahl einer Lizenz mit sogenannten Copyleft ist es sinnvoll, sich eben die Frage nach dieser Urheberrechtszusammenführung zu stellen, nämlich durch eine treuhänderische Lizenzvereinbarung. Ich denke mal, die meisten... Nochmal zurück zur Compliance. Da gibt es eben auch Hilfsmittel, die habe ich dann auch hier genannt, wie man sich bemühen kann, tatsächlich die Lizenz einzuhalten, also compliant zu sein. Wobei, man muss eins ganz klar sagen, den reinen Anwender, für die ist Compliance überhaupt gar kein Problem. Compliance wird erst ein Problem in dem Moment, wo du anfängst zu entwickeln. Das heißt, indem du anfängst, die Software nicht nur abzuändern, sondern auch in abgeänderter Form weiter verbreiten zu wollen. Für den reinen Anwender gibt es kein Compliance-Problem. Der braucht sich keine Gedanken darüber machen, welche Software er miteinander auf seinem Rechner kombinieren kann oder so, weil er darf sie für jeden Zweck einsetzen. Ich darf also auch, den GCC selbstverständlich benutzen, um proprietäre Software zu kompilieren oder gleich. Für den Anwender ist das völlig egal. Ich darf jede Bibliothek benutzen. Erst in dem Moment, wo ich mir über die Weiterverbreitung Gedanken mache, wo ich dann selbst sozusagen die Weiterverbreitung unter einer Lizenz stellen muss, spielt Compliance überhaupt eine Rolle. Das heißt, auch für die ganzen Ops spielt eigentlich Compliance keine Rolle, weil die verbreiten ja im Zweifelsfall nicht. Soweit. Nur weil da gibt es auch ganz viele Märchen nach dem Motto, wenn ich GPL-Software verwende, dann muss alles auf meinem Computer GPL sein. Quatsch. Schlicht und einfach Quatsch. Sonst könnten die wenigsten einen Linux-Kernel verwenden, weil der ist, wie gesagt, GPLv2 only. Und das wiederum bedeutet, du könntest ihn nicht mit GPLv3-Software kombinieren. Ja, Quatsch. Geht natürlich. Wobei, wenn wir hier sagen GPLv2 only und Linux-Kernel, da haben wir wieder einen Fall. Da gab es eben keine Urheberrechtszusammenführung am Anfang. Es gab keine Lizenzvereinbarung unter den Entwicklern. Und das hat dann eben dazu geführt, dass der Linux-Kernel in alle Ewigkeit auf der GPLv2 festgetackert ist. Man versucht jetzt, so gewisse Änderungen in den Lizenzbedingungen durchzusetzen von der Entwicklergemeinschaft, weil manches ist ein bisschen sehr unpraktisch. Aber im Prinzip geht es nicht. Wenn man eine Urheberrechtszusammenführung macht, FLA, Fiduciary License Agreement, also eine treuhänderische Lizenzvereinbarung, dann braucht man normalerweise eine juristische Entität. Beispielsweise einen eingetragenen Verein, meinetwegen auch eine Firma. Kann theoretisch auch ein einzelner Mensch sein, der ja auch, jeder Mensch ist auch eine juristische Entität, ja, nämlich eine natürliche Person. Sozusagen als der Treuhänder. Und Treugeber sind dann eben die Entwickler. Und dann gibt es entwickelt worden von doch recht eigentlich prominenten Leuten ein Fiduciary License Agreement. Davon gibt es inzwischen auch schon sozusagen die zweite Version. Die findet man in diesem License Chooser, wo man sich das dann da zusammenstellen kann, was man da rein muss. Die Idee hinter dem treuhänderischen Lizenzabkommen ist, man kennt ja die normalen, ich weiß nicht, CLAs. Weiß einer nicht, was das ist. Wenn zum Beispiel Sun Microsystems gesagt hat, okay, wir stellen Open Office unter eine freie Lizenz und laden die Leute ein, da mitzuentwickeln, dann war das so, wenn du wolltest, dass dein Code auch tatsächlich in das Produkt, nämlich Open Office, reinkommt, dann musstest du bei Sun eine Erklärung unterzeichnen, womit du sozusagen deine Rechte am Code auf Sun abgetreten hast. Im Prinzip ist das treuhänderische die treuhänderische Lizenzvereinbarung auch so eine Lizenzübertragung, aber erstens gibt es automatisch eine Rückübertragung, denn du kriegst sozusagen die Nutzungsrechte, die du brauchst, um das auch unter einer anderen, deinen Code auch unter einer anderen Lizenz zu verbreiten, die bekommst du sofort zurück in der gleichen Vereinbarung. Und das Zweite ist, wenn der Treuhänder sozusagen damit was anderes macht als freie Software mit Copyleft, mit einer Copyleft-Lizenz, dann kannst du sozusagen deine Rechte wieder zurückfordern. Das heißt, der Treuhänder hat eben auch gewisse Pflichten dafür zu sorgen, dass die freie Software bleibt. Das ist da geregelt. Würde ich gern auch mal vielleicht einen Abend drüber reden, weil das Problem ist, meistens, wenn die Probleme auftauchen, ist es zu spät, sie mit einer treuhänderischen Lizenzvereinbarung noch lösen zu können. Dann gibt es zum Beispiel Entwickler, die sind nicht mehr erreichbar, oder Entwickler, die sind unwillig, noch irgendwas mit irgendwas zugunsten der Gemeinschaft zu machen. Manchmal gibt es ja Knatsch in so einem Projekt, soll ja auch vorkommen. Und dann steht man da und ist auf irgendeine Lizenz festgetackert und kann die nicht ändern. Mit der treuhänderischen Lizenzvereinbarung kann eben der Treuhänder eben sagen, okay, bisher war das GPLv2, wir machen jetzt GPLv3 draus. Oder möglicherweise kann er sogar sagen, da sollte er allerdings vielleicht auch mal die Treugeber fragen, ob sie auch damit einverstanden sind, wenn man es unter einer LGPL stellt, beispielsweise, weil es sich um eine Bibliothek oder dergleichen handelt. So, daher, bevor man so ein Projekt anfängt, sollte man sich über Lizenzen und auch über so eine treuhänderische Lizenzvereinbarung Gedanken machen. Und bitte keine neuen Lizenzen erfinden, ja? Ich bin fertig. Natürlich nicht, wenn ihr noch Fragen habt. Jede Frage? Ja.
Ich habe die Idee, eine Software zu verbreiten in Form einer Website.
Ich möchte eine Software verbreiten in Form einer Website. Einer interaktiven. Das Ding ist, also man kann das im Netz dann ausprobieren, aber im Grunde genommen geht es aus Privatheitsgründen eigentlich darum, dass die Leute die Möglichkeit haben sollen, die ganze Website als GitHub-Repo zu klonen oder als TAR runterzuladen und lokal zu benutzen und weiter zu verändern. Ich würde da gerne GPL-Lizenz für benutzen, stelle aber fest, dass Websites normalerweise CC-Lizenzen haben. Gibt es da irgendeine Schwierigkeit für mich, trotzdem GPL für die Website zu benutzen?
Nein. So eine Webseite besteht ja meistens aus verschiedenen, wenn man so will, Werkgattungen. Da gibt es zum Beispiel Lichtbilder. Da muss man gucken, stehen die unter einer Lizenz, unter einer freien Lizenz. Sonst darf man die nicht so ohne weiteres verwenden. Dann muss man natürlich gucken, unter welcher Lizenz stehen die, ja? Darf ich zum Beispiel die Lizenz sozusagen an die GPL anpassen? Also zum Beispiel die Lichtbilder auch unter einer Copyleft-Lizenz verbreiten. Zum Beispiel CC-BY-SA ist so eine Copyleft-Lizenz, wenn man so will. Das ist die eine Frage. Die zweite Sache ist die, es gibt speziell für, sagen wir mal, Software as a Service, so wie sich das heute nennt, eine speziellere Lizenz, die heißt AGPL. Das ist die Affero General Public License, die eben sagt, wenn die Software für eine Webseite genutzt wird, muss sie auch sozusagen zugänglich gemacht werden. Einmal die Lizenz für die Webseite, aber auch der Quellcode der Webseite. Sodass das sozusagen eine Anpassung ist. Normalerweise, wenn ich für eine Webseite GPL-Software verwende, dann verwende ich die. Ich muss die aber nicht sozusagen gegenüber dem Nutzer der Webseite offenlegen.
Ja.
Und wenn ich das will, dann, und wenn ich das will, dass das auch Leute machen, die diese Software verwenden, genauso machen, dann wäre die AGPL die richtige.
Okay. Danke.
Also,
wo ist die Grenze einer Software? Also wenn ich jetzt eine Software habe, die Copyleft hat, starkes Copyleft, dann stellt sich die Frage, ich habe eine zweite Software, die das möglicherweise auch hat. Dann kann ich die erstmal so nicht kombinieren. Und die Frage ist, wo ist die Grenze? Also ist die Grenze, wenn ich den Code zusammenschmeiße, wenn ich ein Modul von der einen in die andere, wenn die eine Software die andere callt, kann man da irgendwie...
Ja, das sind so die tatsächlich interessanten Fragen, wo die Juristen sich auch die Köpfe zerbrechen und durchaus zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Eins ist klar, solange ich nur eine Schnittstelle aufrufe, ist das kein Problem. Solange ich mit der Software nur irgendwas mache, ist das auch mein gutes Recht. Ich darf also mit zum Beispiel der GNU Compiler Collection natürlich auch proprietäre Software kompilieren. Klar. Die Frage ist, wenn ich dann zum Beispiel Bibliotheken einbaue, dann gibt es sowas wie statisches und dynamisches Linken. Und da fangen schon die Juristen an, nachzugrübeln. Muss man das gleich behandeln oder kann man das unterschiedlich behandeln? Das heißt, statisches Linken nicht, dynamisches Linken vielleicht doch. Das sind also tatsächlich in der Tat sehr schwierige Fragen. Und da muss man dann wirklich sich das im Einzelfall mal angucken. Grundsätzlich, natürlich, eins ist auch klar, wenn ich ein Stück Software nehme, was unter der GPL V3 steht beispielsweise, und ich baue diese Software in meinem eigenen Code ein, dann darf ich das unter der Bedingung, dass ich eben sage, dass das von dem und dem ist und dass das unter dieser und jener Lizenz verbreitet ist und ich die gleiche Lizenz wähle, dann darf ich das. Wenn ich versuche, das in eine andere Lizenz zu überführen, geht es nicht. Weil dieses Stück Code muss immer sozusagen GPL nicht nur GPL bleiben, sondern auch alles sozusagen, was davon abgeleitet ist. Die Frage ist, was abgeleitet ist, ist dann auch eine interessante Frage. Darüber streiten sich auch die Juristen. Was ist ein abgeleitetes Werk bei Software? Und dann gibt es auch noch eine Besonderheit. Die GPL hat da so eine eigene Idee, was alles abgeleitetes Werk sein könnte. Und das gilt insbesondere dann, wenn ich Software so bundle, dass die sich als ein eigenständiges Produkt darstellt und dieses eigenständige Produkt eben aus teilweise GPL-Software besteht und teilweise eben aus Software, die unter einer anderen Lizenz steht, da ist die GPL immer noch der Meinung, dann müsste auch dieses sozusagen Produkt, sozusagen eine gewillkürte stellt sozusagen eine gewillkürte abgeleitete Software dar. Also da sind so richtig die Fragen, wo man richtig drüber nachdenken kann und muss. Also grundsätzlich kann, wie gesagt, eine Schnittstelle benutzen ist kein Problem. Jede Software, egal unter welcher Lizenz es ist, kann beispielsweise die Kernel-Schnittstellen benutzen.
Wenn ich eine GPL-Lizenz...
Dieser Herr dort hat jetzt das Mikro. Der ist dran.
Gibt es denn irgendwie eine, ich sag mal, Webseite, wo man sich zusammenklicken kann? Ich habe Libraries mit diesen drei Lizenzen und ich verlinke das und das und unten kommt raus, dann darfst du noch folgende fünf Lizenzen benutzen. Also gibt es da irgendwie für die Entwickler
also sowas,
ein Clicky-Bunti Kreuztabelle, wo dann hinten rauskommt, was er hinterher noch darf?
So viel ich weiß noch nicht. Aber sagen wir mal so, das, was ich da verlinkt habe, das PDF ist eigentlich sehr kurz und hat auch solche Tabellen, was man miteinander kombinieren kann. Sollte man also lesen. Ja, RTFM, ja. Nein, klar, ich denke mal, auch sowas wird es in Zukunft geben, weil die Compliance spielt eine immer größere Rolle. Das Problem ist nur, man kann das Thema nicht erschöpfend behandeln, weil wir haben ja 155 Lizenzen.
Darf ich ausgehend von einer GPL-lizenzierten Software von jemand anders, die in einer Art GPL lizenzierte Website einbauen?
Ja. Okay. Weil die GPL haben sozusagen, wenn man da genau liest, Öffnungsklauseln nach oben. Das heißt, ich darf LGPL-Software nehmen und das Gesamtwerk dann unter GPL stellen. Also ich darf immer die sozusagen größeren Freiheiten wählen.
Ja, ich habe relativ viel mit Copyright-Trollen zu tun, die freie Lizenzen dazu missbrauchen, um sie das Volk zu bringen und bei Benennungsverstößen versuchen, damit Geld zu schinden. Ich habe in Deutschland einige der Musterprozesse geführt und wollte mal fragen, wie sieht das eigentlich international aus? Das Problem muss es ja auch im Ausland geben.
Ja, ich muss sagen, ich als deutscher Rechtsanwalt kenne ich natürlich den deutschen Rechtsraum am besten. Es sind auch, man muss natürlich erstmal fragen, was ist ein Troll? Zum Beispiel Harald Welte, der auch die GPL versucht hat durchzusetzen in einigen Prozessen und damit auch teilweise Erfolg hat, würde ich nicht als Troll bezeichnen. Irgendeiner, der behauptet, er wäre mal in einem Team gewesen und dann versucht hat, die Software durchzusetzen, den würde ich trotz prominenter Unterstützung durchaus als Troll bezeichnen. Also ja, Compliance ist ein schwieriges Thema. Es gibt Leute, die versuchen, damit Geld zu machen. Es gibt andererseits, wenn man so will, durchaus auch, ich will nicht sagen Regelwerke im rechtlichen Sinne, aber zumindest Regelwerke im ethischen Sinne, wo eben Leute sich darauf verpflichten können, diese Durchsetzung der GPL in einer, ich sag mal, moderaten, fairen Form zu gestalten. Solche Regelwerke gibt es. Und ich sag mal, wer sich auf dieses Regelwerk nicht verpflichtet, steht dann schon in Richtung Troll da. Ist es richtig? Ist ein bisschen schwierige Sache, weil im Prinzip, der Troll kann ja überhaupt nur, heute nicht mehr? Okay. Brauchen wir eh nicht. Der Troll kann ja im Prinzip nur dann einen Ansatz finden, wenn tatsächlich gegen die GPL zum Beispiel verstoßen wurde. Die erste Frage ist, hat er überhaupt eigene Rechte, die er behauptet, und sind dessen eigene Rechte tatsächlich verletzt worden? Das ist die erste Frage. Das heißt, nicht jeder, der am Kernel irgendwas mitgewirkt hat, in welcher Form auch immer, kann jede Verletzung der GPL in Bezug auf den Kernel auch tatsächlich geltend machen, rechtlich gesehen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist dann, ja, die Frage ist, was ist eigentlich sozusagen das Ziel? Vernünftige Leute werden als Ziel verfolgen, nicht, dass das Unternehmen, was da möglicherweise nicht compliant war, irgendwelche Strafen oder irgendwelche Straflizenzen bezahlen muss, sondern wird eigentlich das Ziel verfolgen, dass das Unternehmen sich in Zukunft compliant verhält. Da gibt es natürlich auch wieder Unternehmen, die auf so ein Ansinnen vernünftig eingehen, und es gibt eben auch einige Unternehmen gegeben, die auf solch ein Ansinnen etwas unvernünftig eingegangen sind und es weit von sich gewiesen haben. Und ja, wie gesagt, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin auch der Meinung, dass es einen guten, sagen wir mal, Code of Conduct gibt für diese Lizenzdurchsetzungen und dass man sich, wenn man das sowas macht, an dem auch orientieren sollte. Ich würde zum Beispiel ungern so ein oder wahrscheinlich gar nicht so ein Lizenztroll vertreten, weil ich dessen, sagen wir mal, Beweggründe für nicht hinreichend ethisch halte.
Vielleicht kurz aus, also ich habe es hauptsächlich mit sogenannten Fotografen zu tun, die also irgendwelche Lichtbilder machen und 1000 Lichtbilder fluten über Flickr, Wikipedia und so weiter unter Creative Commons.
Ja,
und
diese
Bilder sind nur zu dem einen Zweck da, Verstöße zu produzieren, weil kein Mensch weiß, wie man diese Dinge wirklich korrekt benennt. Und dann kommen eben massenhaft Abmahnungen oder Forderungen. Ich habe vor Gericht durchgesetzt, dass diese Schadensersatzforderung entweder höchstens 100 Euro betragen oder null, je nach Gericht. Also der OLG Köln sagt null, AG Köln sagt immer noch 100, seltsamerweise. Und das sind also wirklich unfassbar viele Fälle und diese Leute machen wirklich einen Missbrauch. Und da bin ich der Meinung, das müsste doch irgendwie mal abgestellt werden können.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, das nachhaltig abzustellen. Das Beste wäre natürlich, dass man Leute, die Fotos verwenden, darüber aufklärt, wie sie in, die sind ja meistens sogar gutmütig, sage ich mal, wie sie sozusagen das richtig machen, die Lizenzbedingungen insbesondere von Creative Commons in richtiger Weise einhalten. Das wäre dann sozusagen die Abteilung Volksbildung. Und im Übrigen natürlich, klar, gibt es natürlich auch Leute, die sowas missbräuchlich reinsetzen, klar. Sehr lustig fand ich übrigens einen der ersten Fälle, der sich mit den Fotos befasst hatte. Da gab es nämlich einen Rechtsanwalt, der hatte ein schönes Bild von sich machen lassen durch den Fotografen, hat dann auch die Abzüge gekriegt und alles und hat dann irgendwann mal das Bild auf seine Webseite gestellt. Und dann hat der Fotograf gesagt, aber diese Nutzungsart hatte ich dir nicht lizenziert. Der Fotograf hat Recht bekommen und der Rechtsanwalt Unrecht. Fand ich, ja, ein interessantes und lustiges Wäldchen. Klar, wenn ich Fotos einfach, und es ist ja nun bei vielen sogenannten Webdesigner Usus, dass die Fotos verwenden, ohne sich überhaupt um die Lizenz zu scheren. Weil sie ihrem Kunden irgendeine tolle Webseite... Und ich habe schon Fälle gesehen, wo dann der arme Kunde nach 10 Jahren dann irgendwann mal tatsächlich abgemahnt wurde. Nicht, weil er das Foto ausgewählt hatte, sondern sein Webdesigner. Der war natürlich dann schon nicht mehr greifbar. Ne? Es ist gerade auf diesem Gebiet wird viel Schindluder getrieben und es wird aber auch viel sozusagen von Nutzerseite nach dem Motto legal, illegal, scheißegal gehandelt. Also ich sehe das durchaus, sagen wir mal, differenziert. Klar, einer, der Lizenzfallen stellt, ja, das ist klar, dem muss man rechtliches, dem muss man Rechtsmissbrauch dann auch vorwerfen und der dürfte damit auch nicht durchkommen, weil das wirklich missbräuchlich macht. Einer, der bloß seine Rechte als Fotograf verteidigt, dann kann ich noch immer sagen, gut, ist das jetzt eine wirtschaftliche Betätigung, die ich sittlich hochstehend oder nicht oder eher sittlich neutral empfinde. Aber wenn der Fotograf bloß seine Rechte durchsetzt, ist das grundsätzlich ja nun erstmal nichts Anstößiges. Wenn er, wie gesagt, Fallen baut, dann ist es Rechtsmissbrauch und muss auch entsprechend dann, ich sag mal, gewürdigt werden, juristisch. Aber wie gesagt, das Problem ist, der kann ja nur dann Erfolg haben, wenn man eben nicht compliant war. Und deswegen, sagen wir mal, die wirksamste Methode, sowas zu unterbinden, ist eben, dass man Awareness dafür schafft, für Compliance. Volksbildung. Ich weiß, also, dass das keine sehr befriedigende Antwort ist.
Ja, also ich vertrete wirklich eine Menge Mandanten, die es eigentlich besser wissen müssten, Professoren, sogar Politiker, die sich mit Urheberrecht befassen, die also in Brüssel das Urheberrecht machen. Kein Mensch kann diese seltsamen Bezeichnungen oder weiß, dass man eine Lizenz nicht nur nennen, sondern sogar verlinken muss. Und dafür gibt es Abmahnungen. Das ist viel
zu kompliziert und völlig unrealistisch. Mal unter uns gesagt, wenn ich das nicht weiß...
Ja,
also und ich nehme ein fremdes Werk und ich bin mir nicht im Klaren darüber, darf ich das jetzt nutzen in der Weise, wie ich das nutzen will, oder darf ich es nicht? Ja, dafür gibt's Juristen, die kann man fragen. Nennen sich Rechtsanwälte, die sind zur Rechts.
Ich bin Fachanwalt für Urhebermedienrecht.
Also ja, klar. Ich will nur sagen, da muss man auch den Leuten ganz klar sagen, bitteschön. Nur eine quasi so eine Art Basiserwärnis. Du nimmst ein fremdes Werk, überleg dir also bitte genau, wie du das, ob du das nutzen darfst und wie du das nutzen darfst. Und wenn du das nicht weißt, dann frag bitte jemanden, der sich auskennt.
Okay, wenn man das strukturelle Problem, das ich ansprechen möchte, ist, die Software ist als solche ja frei. Man dürfte sie frei nutzen. Also frei im Sinne von kostenlos.
Und diese Leute Nein, frei im Sinne von kostenlos ist eine ganz andere Kiste.
Okay, dann haben wir einander vorbeigeredet.
Nein, frei heißt für mich, ich habe durch die Lizenz bestimmte Rechte. Ich muss natürlich auch gewisse Lizenzbedingungen einhalten. Beispielsweise, wenn ich die Software weiterverbreite, muss ich das unter gleichen Bedingungen tun, wenn die Lizenz ein starkes Copyleft beinhaltet. Ich muss den Urheber natürlich nennen, Ehre wem Ehre gebührt. Und ich muss natürlich auch die Lizenz mitliefern. Gut, okay. Ich muss das auch teilweise in bestimmten Formen tun. Steht aber alles in der Lizenz drin. Ist auch nicht so schwierig. Und wenn ich das nicht weiß und trotzdem Software als Software-Distributor auftreten will, ja, dann muss ich eben einen Anwalt haben. Notfalls auch einen Fachanwalt für Medienrecht.
Hierzu könnte ich ein Beispiel geben. Das war vor vielen Jahren. Samsung hatte Linux benutzt und für ihre Router, glaube ich, und die Lizenz dann nicht mit beigegeben. Somit wurden sie verklagt und zu Recht.
Samsung dürfte eigentlich genügend Juristen haben, die ihnen sagen, in der GPL V2 steht das und das drin. Dann gibt es dann natürlich noch die Erklärungen von dem Kernel-Team, wo die sagen, das ein oder andere sehen wir nicht so, wie es eigentlich in der GPL drin steht, sondern da haben wir eine, in Anführungszeichen, liberalere Auffassung. Aber die Frage, ob man die Lizenz mitliefern muss oder nicht, kann eigentlich jeder Jurist, der sich mit diesem Gebiet auch nur annähernd befasst, natürlich sagen. Dazu braucht man eigentlich nur den Lizenztext sinnerfassend zu lesen. Und ich meine, der GPL-Lizenztext ist schon ein etwas längeres Werk, deshalb nehme ich, wenn ich zum Beispiel den Leuten Lizenztexte vorstelle, so als Prototyp freier Software, nehme ich natürlich eine BSD-Lizenz, weil die ist schön kurz. Ne? Wenn ich mit denen die GPL durchsprechen will, dafür brauchen wir dann 3 Abende und die BSD-Lizenz kann ich in 10 Minuten abhaken. Muss man natürlich auch wissen, aber es ist auch nicht so schwierig, da ist auch kein Hexenwerk aus der GPL rauszulesen, dass ich ja vielleicht die Lizenz auch mitverbreiten muss.
Kann man sagen, wenn man die Lizenz nicht hat, darf man das Produkt oder sollte man das Produkt auch schlicht und einfach nicht nutzen? Was ohne Lizenz keine zur Weiterverbreitung nutzen?
Wenn man keine Lizenz hat, in dem Sinne, das heißt, man keinen Lizenzvertrag hat, dann darf man das weder nutzen noch weiterverbreiten, die Software. Wie gesagt, die Lizenz erlaubt ja das. Und wenn ich keine habe, handle ich illegal. Das muss nicht unbedingt sofort rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, denn was ich in meinem stillen Kämmerlein mache, das wird nicht jeder nachprüfen können, aber es kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn es rauskommt. Ich brauche für jede Software, die ich auf meinem Rechner verwende, eine Lizenz. Und das hat mich in riesen Gewissensbisse gestürzt. Ich bin nämlich Rechtsanwalt. Ich bin verpflichtet, BEA zu nutzen. Ich habe mir die BEA-Software runtergeladen. Ja, ich kriege einen Haufen Lizenzen mitgeliefert, und zwar für alle freien Bestandteile der BEA-Software. BEA ist das besondere elektronische Anwaltspostfach. Für alle freien Bestandteile der Software kriege ich Lizenzen, meistens Apache-License, weil das Java-Kram ist, ja? Nur für das BA-Kernmodul, ja, für das, was proprietär ist, habe ich bisher noch keinen Lizenztext gesehen. Das heißt, ich musste mir als Rechtsanwalt mit dem allgemeinen rechtsphilosophischen Gedanken Genüge tun, zu sagen, wenn ich das benutzen muss, dann muss ich das ja wohl auch benutzen dürfen. Zumal Atos behauptet, ja, ja, sie seien ja eigentlich gar nicht Lizenzgeber für die BEA, sondern die alle Rechte von BEA lägen ja nun bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Wenn die mich ja längst verpflichtet, das Ding zu nutzen, werde ich ja wohl auch dürfen. Aber mein Gott, eine richtige Lizenz ersetzt das meines Erachtens nach nicht. Ich habe auch die Bundesrechtsanwaltskammer gefragt und ich habe Atos gefragt, was man davon, unter welcher Lizenz eigentlich das verbreitet wird. Eine Antwort habe ich natürlich nicht bekommen.
Weil Sie gerade eben von den der schieren Menge an Lizenzen gesprochen haben, was halten Sie von so Projekten wie Choose a License? Finden Sie, das ist vom Umfang her gut genug? Also kennen Sie Choose a License überhaupt?
Ja, okay. Ich habe solches gesehen. Es gibt, sagen wir mal so, wie gesagt, man hat das Problem, dass man, natürlich ist das, sagen wir mal, aus Gründen der Volksbildung eine tolle Sache. Ich erfahre zum Beispiel, ja, was unterscheidet Copyleft von Nicht-Copyleft und so weiter und so fort. Ob das allerdings alle Compliance-Probleme abdeckt, dieser License-Wähler, das möchte ich mal, weil es ist doch ein bisschen mehr. Müsste ich mir noch mal ganz tief angucken, aber wie gesagt, bei 155 Lizenzen habe ich das Problem, dass das Ding wahrscheinlich nicht allumfassend sein kann. Und wie gesagt, bei manchen Lizenzen habe ich auch nichts dagegen, wenn die ihre praktische Bedeutung verlieren. Beispielsweise die CDDL. Die muss es nicht geben. Oder eine European License, EPL, muss man auch nicht unbedingt haben. Aber klar, im Prinzip ist die Frage, die man sich stellt, wenn man eben sozusagen die Freiheit hat, wie viel Copyleft will ich? Und dann ist die Frage, kann ich meine Pläne tatsächlich compliant verwirklichen, wenn ich eben Fremdsoftware nutzen oder mit distributieren muss.
Gibt es eigentlich irgendwie eine Entscheidung zur, ich nenne es mal Sorgfaltspflicht, zur Überprüfung der Lizenz? Wenn ich auf einer Webseite heute einen Code finde, den ich toll finde und weiterverwenden möchte und dazu eine Lizenz da irgendwo dran gekleistert ist, habe ich dann irgendwelche Verpflichtungen zu überprüfen, ob die Lizenz überhaupt vom eigentlichen Lizenzgeber so gewollt ist und nicht irgendjemand den Code einfach von GitHub nach GitLab rüber kopiert hat und die Lizenz geändert hat, weil er das besser fand, wenn diese Library frei ist? Also habe ich irgendwelche Sorgfaltspflichten?
Also sagen wir mal so, die Frage, ob es da eine Entscheidung gibt, die kann ich, glaube ich, mit Nein beantworten. Das Problem ist generell, Juristen sind es gewöhnt, dass es zu den Rechtsgebieten eine mehr oder weniger gefestigte sogenannte höchstrichterliche Rechtsprechung gibt. Das heißt, dass der BGH irgendwann mal eine Rechtsfrage entschieden hat und oder zum Beispiel Sorgfaltspflichten ausformuliert hat, beispielsweise bei der Frage des Schneeräumens, ne, und so weiter und so fort, ne. Verkehrssicherungspflichten, all das ist also auch schon entschieden worden vom Bundesgerichtshof und da kann man sich dran halten und dann kann man natürlich immer noch gucken, hat der Bundesgerichtshof vielleicht in einer der letzten Entscheidungen angedeutet, dass er seine Rechtsprechung ändern will und so und dann kann man darüber philosophieren und all diese Dinge machen Juristen gerne. Auf dem Gebiet der freien Lizenzen habe ich vor inzwischen auch schon geraumer Zeit, mehreren Jahren inzwischen, mal versucht, so die eine rechtshistorische Abhandlung zu schreiben. Die ist auch dann im Linux Magazine erschienen. Und da muss man sagen, es gibt Entscheidungen eigentlich nur von den unterinstanzlichen Gerichten, meistens den erstinstanzlichen Gerichten. Wenn da mal eine zweitinstanzliche Entscheidung bei ist, also eine Berufungsentscheidung, ist das schon ein Glücksfall. Und selbstverständlich sind nicht alle Fragen umfassend behandelt worden, sondern gewisse Einzelfälle sind erstinstanzlich entschieden worden, ausnahmsweise auch zweitinstanzlich, aber von einer gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung zu all diesen Fragen, die uns hier umtreiben, sind wir noch absolut weit entfernt. Andererseits halte ich das ja auch für vernünftig, wenn man nicht direkt zum Kadi geht. Na, also wenn man sich bemüht, was weiß ich, sagt, okay, du hast gegen die Lizenzbedingungen verstoßen, du hast dadurch meine Rechte verletzt, aber ich möchte dir helfen, dass du zukünftig das richtig machst, meine Rechtsposition wahrst, ja, dann ist das ja eigentlich der vernünftigste Weg. Und wenn man dem sagt, hör mal zu, nachdem ich dir das alles hier so schön erklärt habe, wäre ja richtig nett, wenn du eine kleine Spende an irgendeine gemeinnützige Organisation machen würdest, die ich für unterstützungswürdig halte, kann man das ja auch noch machen. Aber ich sag mal, die Leute, die sozusagen unmittelbar zum Kadi ziehen und direkt mit einer, ich sag mal, anwaltlichen Abmahnung daherkommen, ja, da würde ich dann sagen, da ist der Trollverdacht nicht so ganz fernliegend. Herr Kollege, würden Sie da auch sagen, oder? Da sind wir uns zwar ausnahmsweise mal einig. Das habe ich erwartet, das habe ich protestiert. Danke.
Ja, ich hätte noch eine Frage zur Compliance tatsächlich. Ich erlebe in letzter Zeit so einen gewissen Trend, dass gerade bei BSD und MIT-Lizenzen, also nach meinem Verständnis setzen auch diese ja voraus, dass man die Lizenz beilegt und haben diese interessante Eigenschaft, dass sie beginnen immer mit einem Copyright-Header. Was aus meiner Sicht heißt, ich kopiere das ganze Ding inklusive Copyright-Header und es ist im Zweifelsfall für jedes Projekt eine andere Datei. Ist interessanterweise sehen das unter anderem FreeBSD-Maintainer anscheinend nicht so, sondern sagen, ja, ich schreibe da jetzt in die Metadaten das BSD3-Clause, irgendwo auf dem Dateisystem liegt schon so eine Lizenz. Genauso sehe ich bei manchen Projekten, dass der Trend so ein bisschen dahin geht, irgendwo hinzuschreiben, so ja, License-Tag hierfür ist BSD3-Clause. Tatsächlich im Text liegt die aber nirgendwo, Copyright-Hinweis nicht zu finden. Hast du da eine rechtliche Einschätzung zu?
Sagen wir mal so, das ist natürlich, so eine Situation ist natürlich blöd für alle, die zum Beispiel Maintainer von irgendeiner Distribution sind und die zum Beispiel die Software für ihre Distribution packen wollen, ja? Das ist eine scheiß Situation, wenn du dann erstmal suchen musst, finde ich hier einen Copyright-Hinweis, gibt's da was? Steht irgendwas auf der Seite oder sonst wo? Und ja, es gibt ein Projekt, was versucht, solche Copyright-Header sozusagen maschinenlesbar zu machen. So dass ich sozusagen, wenn ich auf GitHub ein Repo habe, da sozusagen maschinenlesbar direkt alle Copyright, das gesamte Copyright sozusagen mir vor Augen führen kann. Ja, dieses Projekt nennt sich, so viel ich weiß, Reuse, also oder Reuse, wenn man es auf Deutsch ausspricht, also Reuse. Das Projekt ist mir nicht völlig unsympathisch, aber da fängt schon die Sympathie an, wenn die natürlich sagen, eine Plus-Lizenz halten wir für, wie soll ich das sagen, nicht empfehlenswert. Um nicht zu sagen, für, wie nennt sich das, obvious, ja, jedenfalls das. Dann frage ich mich, was spielen die denn da für ein Spielchen? Denn wie gesagt, bei Copyright-Lizenzen, gut, da mag man immer noch streiten, vertraue ich den Leuten, die Lizenz herausgeben und fortentwickeln, dass auch die nächste Version eine vernünftige Version sein wird. Klar, aber wenn ich sage, also bitte solche Plus-Lizenzen nicht verwerten, dann kann ich nur sagen, die machen ja einen Sinn. Die machen ja einen Sinn. Beispielsweise habe ich ja überhaupt gar keine Probleme, wenn ich GPL V2-Software in einem GPL Pro 3-Projekt verwenden will, dass wenn diese Software eben, wenn eben diese Klausel or any later version eben drin ist. Und deshalb erleichtern diese Plus-Lizenzen den Beteiligten eigentlich das Leben. Und wenn ich dann irgendwo reinschreibe, eher outdated und eher nicht empfehlenswert, deprecated. Weiß ich nicht. Aber es gibt, wie gesagt, dieses Reuse-Projekt, was versucht, da so einen einheitlichen Copyright-Header zu machen in die Dateien, der dann auch eben wegen dieser Einheitlichkeit dann auch maschinenlesbar ist. Zumindest was den Quellcode angeht. Und ansonsten, klar. Ansonsten, wie gesagt, wenn ich keine Lizenz finde von irgendeinem Werk, dann kann ich das vernünftigerweise nicht verwenden.
Um die Frage noch einmal zu konkretisieren, du würdest aber entsprechend auch sagen, ein zwar maschinenlesbarer Lizenzname ersetzt nicht den tatsächlichen Lizenztext.
Doch.
Okay.
Doch. Ich denke ja. Also ich setze in meine Dateien, wenn ich freie Software schreibe, setze ich in meinen Dateien auch nicht die GPL komplett rein. In jede Datei.
Aber du hast ja einmal daneben.
Ja. Du musst sie nicht weiter ausliefern. Ja, eben. Und deshalb habe ich sie einmal da als Text, als TXT-File. Ich habe tatsächlich eine Anwaltssoftware geschrieben, also eine Kanzleisoftware für Anwälte. Da musste die sogar, wenn du die von mir bekommst, abnicken. Was dann dazu führte, dass die Debian-Developerin, die die Anwaltssoftware dann für Debian gepackt hatte, sozusagen dieses Ding mit dem Abnicken patchen musste. Und auch im Prinzip den Lizenztext rausschmeißen musste, weil in Debian ist der Lizenztext ja schon enthalten. Debian liefert die Texte der, ich sag mal, wichtigsten Lizenzen einfach mit. Und so, dass du als Debian-Developer, wenn du ein Paket packst, nur die Lizenzen noch reinpacken musst in das Paket, die eben in diesem Katalog nicht enthalten sind. Ansonsten findet man die auf jedem Debian-System, findet man zum Beispiel eine Version der GPL4.3. Also einen Text, den Text der GPL4.3 findet man auf jedem Debian-System. Soweit dazu. Also wie gesagt, das mit dem Ausliefern ist ja auch nicht so schwierig. Ich muss es ja auch nicht im Prinzip mit jeder Datei tun. Es reicht ja, wenn alle Dateien unter der gleichen Lizenz stehen, dann schreibe ich rein, ist unter der Lizenz. Und ich schreibe auch dann noch rein, kannst du da und da finden, ja, also einen Link in den Kommentar oben rein, wo der die Lizenz finden kann. Und ich liefere sie auch mit aus, ja. Ich meine, die paar Bytes für die GPL4.3, daran sollte es nicht scheitern. Klar, ich bin nicht der Meinung, dass jede Datei, die zu irgendeinem größeren Projekt gehört, das insgesamt unter der GPL4.3 steht, unbedingt auch noch im Kopf die GPL4.3 den Gesamttext mitziehen muss.
Aber in jeder Code-Datei muss trotzdem im Kopf zumindest ein Verweis auf die Lizenz stehen. Also
sagen wir mal so, muss nicht, aber wäre sinnvoll. Erleichtert den Leuten auch das Leben. Wenn du willst, dass dein Code, den du unter eine freie Lizenz stellst, auch tatsächlich Verbreitung findet, dann solltest du doch den Leuten, die deinen Code verwenden wollen, das auch ein bisschen einfacher machen, indem du zumindest einen Hinweis gibst, unter welcher Lizenz du den verbreitest.
Die Frage war, ob es nicht auch reichen würde, diese Datei ins Git
zu Ja, du hast recht. Es würde auch reichen. Aber wenn ich mir auf Git irgendeine Datei finde und sage, oh, das ist ein toller Code, davon kann ich das und das verwenden. Ja, mein Gott, dann wäre es doch leichter, wenn ich dann im Kopf sehe, zumindest welche Lizenz du dir dabei gedacht hast und nicht erst in diesem Git-Repo dann wühlen muss, wo ich da was zur Lizenz finde. Mach doch den Leuten das Leben einfacher. Ist doch nicht so schwierig. Das war Schlusswort jetzt. Oder hat jemand noch ganz wichtige Fragen, die wir OTR jetzt erörtern können?